Hallo und herzlich willkommen zum BEM-Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, also zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion in den Arbeitsalltag. Sie hören diesen Podcast monatlich, circa eine Stunde lang, jeweils am letzten Freitag des Monats. Und heute hören Sie die 12. Episode am 25. Januar 2019. Mein Name ist Regina Richter und ich hatte Ihnen im letzten Jahr versprochen, angekündigt, ich mache eine Zusammenfassung für 2018, eine Zusammenfassung der gesendeten Episoden. Das konnte ich leider nicht einhalten, dieses Versprechen, weil ich gesundheitlich etwas holperig in das neue Jahr gestartet bin. Das ist nichts Dramatisches, nichts Schlimmes, aber es hat mich immerhin davon abgehalten, diesen Zusammenschnitt zu machen, auf den ich mich eigentlich ganz gefreut habe, weil das auch für mich ja nochmal eine schöne Reflexion ist auf das vergangene erste Jahr meines Podcastes. Es gibt einige Veränderungen und Anpassungen in der Gesetzeslage der Sozialgesetzbücher in den letzten Jahren, also seit 2016, 17, 18 hat sich da einiges getan und mich interessiert im nächsten halben Jahr, wie sich diese Veränderungen, Anpassungen auf die BEM-Arbeit auswirken. Ich mache dieses Thema also zu einem Schwerpunktthema in den nächsten Episoden. Es sollen sich durch diese Veränderungen gerade neue Strukturen bilden, die es zum Teil gibt, zum Teil noch nicht. Zumindest ist es im Moment noch nicht an der Basis allzu bekannt, wie diese neuen Strukturen eigentlich aussehen sollen. Die Basis, das ist aus meiner Perspektive die Praxis in den Betrieben. Wie also können Disability-Beraterinnen und Berater die BEM-Berechtigten und Leistungsgewandelten gut unterstützen? Und was können die BEM-Berechtigten auch selbst tun? Das betrifft also meine ganz alltägliche Arbeit in den Unternehmen. Ich mache ja da dort Beratungen und führe auch das Fallmanagement durch. Und ich möchte gerne von meinen Gesprächspartnerinnen lernen und verstehen, was neu und möglich ist. Und dieses Wissen gebe ich dann über diesen Podcast an Sie, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter, schaffe damit also eine Transparenz, die hoffentlich für Sie und für Ihre Arbeit ja zuträglich ist, hilfreich ist. Ich gehe davon aus, dass solch eine Transparenz und Bekanntheit der Angebote, also der veränderten Projekte der Sozialversicherungen, der neu geschaffenen Strukturen, allen Beteiligten nützt. Weil diese Projekte und Strukturen zum Teil bundesweit angelegt sind, zum anderen Teil aber auch regional, werde ich versuchen, Gesprächspartnerinnen aus allen Bereichen und auf allen Ebenen dazu für diesen Podcast zu gewinnen. Angefangen habe ich schon im Dezember 2018 mit Marina Marquardt, das ist die Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Hamburg. Und Marina Marquardt ist selbst nicht in der aktiven Beratung in ihrer Institution zu diesem Thema, hat aber eine Affinität zum Thema und kennt seit Jahren die Hamburger Community und natürlich in ihrem Haus die Strukturen, also der Arbeitsagentur in Hamburg. Das machte sie für mich zu einer spannenden Gesprächspartnerin. Ich wünsche hilfreiche Erkenntnisse mit Marina Marquardt.
Hallo, Frau Marquardt. Schön, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen konnten. Ich weiß, Sie haben viel zu tun. Wir sind hier kurz vor Weihnachten und gerade als Pressesprecherin einer großen Behörde läuft da einiges zusammen. Also super, dass Sie dafür die Zeit hatten. Wir beide kennen uns seit vielen Jahren noch aus der Zeit, graue Vorzeit, in der ich Beraterin bei Handicap war, ein Projekt von Arbeit und Leben hier in Hamburg, und Sie in der Arbeitsgemeinschaft der schwerbehinderten Vertrauenspersonen, glaube ich, wird darauf Wert gelegt, dass das jetzt so heißt, für Menschen mit Beeinträchtigungen und einfach schwerbehinderte Menschen. Da waren Sie total aktiv. Und auch heute sind Sie noch engagiert in dieser Community. Erst vor 3 Wochen haben Sie bei Airbus die Großveranstaltung moderiert. Und es geht doch. Und Sie sind also immer noch dabei, immer noch präsent und sind diesem Thema, diesem Feld verbunden. Was uns heute aber eigentlich zusammenführt, ist Ihre aktuelle Aufgabe. Sie sind nämlich, klang gerade schon an, die Pressesprecherin und verantwortlich für das Pressemarketing bei der Agentur für Arbeit in Hamburg. Dies und Ihre Erfahrungen in dem Feld leistungsgewandelte Menschen macht sie zu einer für unseren Podcast spannenden Interviewpartnerin. Wir wollen nämlich unter anderem über Unterstützungsmöglichkeiten der Arbeitsagentur reden, mit dem Ziel, wie kann man Leistungsbeeinträchtigte und sprich auch BEM-Beraterinnen letztlich eben die BEM-Berechtigten unterstützen. Gut, und jetzt legen wir einfach mal los. Sie sind da, jetzt hören wir gleich Ihre Stimme auch und fangen mit einer etwas persönlichen Frage an. Wie sind Sie eigentlich hier in diesem Büro, hier in Hamburg, in der Schumacherallee 16, bei der Arbeitsagentur? Wie sind Sie hierher gekommen?
Erstmal herzlich willkommen, liebe Frau Richter, und vielen Dank, dass Sie mich zu diesem Interview einladen. Ich freue mich sehr darauf. Und auch auf die vielen Fragen. Ich bin vor gut 9 Jahren hier in der Arbeitsagentur angekommen. Es gab ein mehrstufiges Auswahlverfahren, eine richtig ausgeschriebene Stelle bundesweit. Und ich habe es unter die letzten 6 geschafft, die dann zum Gespräch geladen wurden. Auf Nieren und Leber und ich weiß nicht was getestet, auf Schlagfertigkeit. Und dann hat man sich für mich entschieden.
Sind Sie von Haus aus Journalistin?
Ich war fast 16 Jahre Redakteurin hier in Hamburg in einem großen Hamburger Verlag. Okay. Und dort auch fast 7 Jahre Schwerbehindertenvertretung und Konzernschwerbehindertenvertretung.
Ah, daher der Hintergrund.
Da habe ich die Leidenschaft für dieses Thema und für die dazugehörenden Menschen entdeckt. Geht es um die Menschen und das ist eben wirklich auch ein ganz großer Schatz.
Ja, das stimmt, ja. Wirklich ein großer Schatz, dem kann ich also wirklich nur zustimmen. Eine lohnende Arbeit und Aufgabe. Und welche Aufgaben haben Sie jetzt aktuell hier so als Pressesprecherin der Agentur?
Wir sind eine sehr große Arbeitsagentur und deswegen ist unsere Pressestelle mit 2 Personen besetzt. Mhm. Wir haben eine Arbeitsaufteilung. Mein Kollege beantwortet überwiegend Anfragen der Journalisten, organisiert die Arbeitsmarktpressekonferenzen oder Interviews mit unserem Chef. Und ich gebe Broschüren heraus, Plakate, organisiere Veranstaltungen mit, schreibe eben sehr viel, eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung unserer Agentur, Sönke Fock, die ist immer da. Mhm. Und das macht diese Arbeit eben auch so interessant. Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt nur ein ganz kleiner Abriss. Eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe, ja, auf jeden Fall.
Ja. Welche Abteilungen und Institutionen hat eigentlich und Aufgaben hat die Arbeitsagentur, um zum Beispiel leistungsgeminderte oder auch BEM, das sind ja häufig ein und dieselben, so um BEM-Berechtigte unterstützen zu können? Was kann man bei der Agentur nachfragen?
Allem voran haben wir hier in Hamburg eine zentrale Anlaufstelle, nämlich auch hier in der Kurt-Schumacher-Allee. Mhm. nennt sich Reha-SB, es ist ja noch ein sehr alter Titel, aber wie gesagt, zentral gelegen, barrierefrei erreichbar, wo alle Menschen, die Arbeit suchen oder arbeitslos sind, eine Rehabilitation bedürfen oder persönliches Budget beantragen wollen und dergleichen, die kann man hier zentral erreichen. Das sind, wir haben zwei Teams, das eine für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und das andere für die Ersteingliederung. Also da kommen natürlich auch junge Menschen hin, die möglicherweise eine Gleichstellung benötigen, um einen Ausbildungsplatz zu erlangen. Oder die andere Unterstützung bedürfen oder in eine Werkstatt gehen müssen, also für schwerbehinderte Menschen, oder aus einer Werkstatt heraus möchten. All diese vielen Dinge werden hier je nach Zuständigkeit in diesen beiden Teams begleitet.
Ah, das Budget für Arbeit spielt auch in der Arbeitsagentur zum Beispiel eine Rolle, also für Menschen, die aus der Werkstatt rauskommen, da ist auch die Arbeitsagentur ansprechbar?
Ja, sie kann. Ne? Das sind da klare Zuständigkeiten, wie das halt bei Behörden so sein muss. Aber wir arbeiten zusehends auch in Netzwerken. Das hat sich über die Jahre, Gottlob, so entwickelt. Das war früher ja nicht so. Aber insbesondere in so einer Stadt wie Hamburg kann keine Behörde mehr nur für sich allein arbeiten. Wir brauchen einander, wir brauchen uns als Partner. Und das funktioniert ganz besonders gut. Darüber hinaus hat Hamburg seit 2006 ja auch den hervorragenden Luxus, beim Jobcenter das einen ganz eigenen zentralen Standort für schwerbehinderte Menschen zu haben, die Arbeitslosengeld 2 beziehen. Auch da ist zwischen Arbeitsagentur und Jobcenter natürlich eine ganz enge Zusammenarbeit. Jobcenter ist kein Reha-Träger, aber das ist die Arbeitsagentur natürlich. Und die Netzwerke sind auch miteinander gut verwoben.
Sie haben ja auch noch in Beltensgarten eine Auslagerung.
Das ist keine Auslagerung, sondern das ist, weil das eine ist Jobcenter und wir sind halt die Arbeitsagentur, es sind zwei verschiedene, ich sag jetzt mal einfach salopp, Einrichtungen. So, die Stadt Hamburg und die Arbeitsagentur ist Träger des Jobcenters. So gehören wir ein bisschen zusammen. Und das Jobcenter ist inzwischen so groß, dieser Standort, dass die umgezogen sind in die neue Flora. Da haben sie wunderschöne Räume, auch gut erreichbar, barrierefrei, selbstverständlich.
Also das, und dann sah ich unten, als ich jetzt in das Foyer kam, über den Campus ins Foyer, sah ich eine Einrichtung, die war mir noch gar nicht so geläufig, und zwar Inga heißt die. Was ist das?
Inga ist keine Einrichtung, sondern das sind drei Teams. Okay. Zwei Teams hier bei uns im Haus. Das sind nochmal zusätzlich qualifizierte Vermittlerinnen und Vermittler, die sich mit mehr Zeit und im 3- bis 4-wöchigen Austausch um Arbeitssuchende und arbeitslose Frauen und Männer kümmern können, die es ein bisschen schwieriger haben, wieder in den Arbeitsmarkt hineinzufinden. Das ist fast schon so ein Ansatz wie Coaching.
Okay.
Und alle mit Zusatzqualifizierung, das ist berechtigt. In Hamburg läuft dieses INGA, ganzheitliche Integrationsberatung, so muss man das verstehen, sehr erfolgreich. Ich muss jetzt direkt überlegen, ob es schon das 4. Jahr ist oder das 5., da bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall läuft das sehr gut. Okay. Und was sehr schön ist, eins dieser Teams hat sichtbar gemacht, wie viele Menschen sie in Arbeit vermittelt haben. Also begleitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben sich einen 2 Meter großen Baum gemalt und jedes Blatt war eine Integration. Da war der Baum voller Blätter, da kamen die Äpfel hinzu. Dann war der Baum voller Blätter und Äpfel, wurde also ein Lattenzaun gemalt. Und dann immer draufgeschrieben, wie viel Integration. Ein wunderschönes Bild, wie Vermittlung in Arbeit auch gelebt wird.
Kann man das irgendwo besichtigen noch?
Das kann ich Ihnen sehr gerne zeigen.
Ich finde, das gehört auch dazu, wenn mal etwas wirklich gelingt, dann darf man auch mal das berichten, nicht? Also das ist ja so, sonst sind wir ja immer so in unserer Jammerecke und sowas kann man dann gut mal hervorheben.
Agentur für Arbeit in Hamburg ist bunter, als man glaubt.
Ja, den Eindruck kriege ich auch gerade. Es gibt also, es ist jetzt kein Reha-Träger, also Jobcenter ist kein Reha-Träger und auch die Arbeitsagentur hat ja nur begrenzte Unterstützungsmöglichkeiten. Was wären denn diese Unterstützungsmöglichkeiten, wenn ich also jetzt eine Langzeiterkrankte bin und damit auch BEM-berechtigt? Wie kann die Agentur mich da unterstützen? Was kann ich bei der Agentur beantragen?
Also da bin ich als Pressesprecherin zu weit weg, um da jetzt im Detail antworten zu können. Mhm. Aber grundsätzlich findet das BEM ja immer in den Betrieben statt. Mhm. Also wer ein BEM-Verfahren benötigt, muss das natürlich in allererster Linie bei sich im Betrieb annehmen. Es muss einem ja angeboten werden. Und man hat die Freiheit, es anzunehmen. Das empfehlen wir zum Beispiel auch. Mhm. Und dann wird ja in diesem BEM-Verfahren geklärt, welche Unterstützung bedarf dieser Mensch.
Genau.
Und da kann es sein, dass eben auch unter anderem die Arbeitsagentur benannt ist. Mhm. Und dann wird man klären, ob wir dann, oder unsere Kolleginnen oder Kollegen, die Person aufsuchen, aber häufig ist eher, wenn man mobil ist, dass man dann zu uns ins Haus kommt und sich beraten lässt oder das Thema behandeln lässt, was dann beim BEM-Verfahren identifiziert wurde.
Ja, wenn also ein BEM-Berechtigter zu mir als BEM-Beraterin kommt und sagt, ja Mensch, ich brauche also dringend eine Umschulung, ich kann an den alten Arbeitsplatz nicht mehr zurück, dann könnte die BEM-Beraterin oder ich als BEM-Beraterin sagen, da empfehle ich dir, vielleicht komme ich auch mit. Da gehen wir mal zur Agentur für Arbeit und lassen uns mal beraten, wie wir da weiterkommen können.
Ja, durchaus, das kann ein richtiger Weg sein. Vorher sollte man abklären, ob vielleicht die Rentenversicherung für eine berufliche Reha in Frage kommt.
Ach, das soll man vorher abklären.
Die Faustformel ist, wer 15 Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat, ist in der Regel bei der Rentenversicherung richtig. Mhm. Ausnahmen von den Regeln gibt es immer, aber so als Faustformel. Wer weniger als diese 15 Jahre sozialversicherungspflichtig berufstätig war, der kann bei der Arbeitsagentur richtig sein oder bei einem, vielleicht auch bei der Krankenkasse. Ja, aber das kann man sicherlich erfragen und vorab klären lassen. Selbst wenn Sie zu uns kämen, als BEM-Beraterin mit einem BEM-Berechtigten, dann könnte das auch, so vermute ich, über uns geklärt werden, dass der Antrag bei uns landet und wir dann im Rahmen des SGB 9, Bundesteilhabegesetz, hinter dem eigentlich zuständig. Und übergibt es dann an den richtigen Reha-Träger. Das soll dann aber den Antragsteller nicht belasten und muss auch alles binnen 3 Wochen geklärt sein. So, und der nächstgenannte Reha-Träger, der entscheidet dann, ja, wir sind richtig. Oder vielleicht ist doch jemand anders richtig, aber man tritt dann in Vorleistung. Und hinter den Kulissen zuppeln dann die Reha-Träger sich das zurecht.
Das ist ja nochmal wichtig zu hören, denn wenn ich so als BEM-Beraterin mich nicht jeden Tag mit den Gesetzen beschäftige und auch nicht weiß, in dem Zuständigkeitswirrwarr, wer dann nun gerade in Frage kommt, da kann man also dann auch sagen, ich schicke das jetzt einfach nach meinem Gutdünken an die, ist die Agentur für Arbeit zuständig, dann schicke ich das jetzt erstmal dahin und dann machen Sie die Runde sozusagen.
Das könnte so sein. Früher gab es die Servicestellen, die gemeinsamen Servicestellen, das hätte ich Ihnen jetzt genannt, aber im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes sind die abgeschafft worden. Da gibt es jetzt andere Anlaufstellen. Ich vermute, ich glaube, das ist der Paragraph 167 im SGB 9. Also vorher hätte man das sofort über die Servicestelle klären lassen können, wer ist zuständiger Reha-Träger. Aber das müsste auch in diesen neuen Strukturen möglich sein. Die sind mir jetzt aber noch nicht so hundertprozentig. Da bitte ich um Nachsicht. Das ja. kann ich Ihnen sonst gerne nochmal nachreichen.
Ich stelle diese Frage nach den Zuständigkeiten deswegen, weil es tatsächlich zu großen Verwirrungen führt häufig bei den Beraterinnen und und erst recht natürlich bei den Betroffenen, nicht? Also beim Berechtigten. Darum ist das ganz gut, darum auch diese Frage, um dann aus der jeweiligen Perspektive nochmal was dazu zu hören. Aber das ist gut, dass man dann auch nochmal ein Prozedere gibt, dass man quasi als Beraterin daraus ist und sagt, also ich schicke es einfach hin. Und auch wenn es die gemeinsamen Servicestellen nicht mehr gibt, gibt es doch ein Verfahren dazu. Ne? Ja. Ja, es hat sich ja da einiges getan mit dem BTHG, mit dieser Modifizierung des Gesetzes. Und die gemeinsamen Servicestellen gibt es einfach nicht mehr. Aber es tut sich ja da einiges, auch so bei anderen Reha-Trägern formieren sich andere Beratungsstellen, wobei wir in Hamburg ja wirklich gepudert sind.
Hier schon Mitte der 90er, damals war Karin Roth Arbeits- und Sozialsenatorin, nein, nur so Sozialsenatorin war sie, war noch nicht zusammengelegt. Die trötete wirklich immer durchs Land. Hamburg ist eine gute Adresse für schwerbehinderte Menschen.
Ja.
Das gilt bis heute. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Unser Integrationsfachdienst, ich sage immer, da kommt fünffüßig daher in Hamburg, der ist zum Beispiel entstanden aus Elterninitiativen vor über 30 Jahren. Und das ist natürlich grandios, wenn aus so engagierten Eltern, wenn sich da Strukturen entwickeln, bis hin zu Fachbereichen. Großartig. Und das ist wirklich ein profunder Schatz, den wir hier in der Stadt haben.
Allerdings, ja.
Wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben nicht nur den Integrationsfachdienst, sondern ja auch noch zwei Beratungsdienste. Gerade für BEM, fantastische Experten. Das eine ist die Beratungs- und Inklusionsinitiative, angedockt bei der FAW, Fortbildungsakademie der Wirtschaft. Und das andere ist das Beratungsprojekt Handicap, angedockt bei Arbeit und Leben. Beide wunderbar. Experten für BEM rauf und runter.
Ja.
Darauf verweisen unsere Kolleginnen und Kollegen auch gern.
Ja.
Wir haben ja auch einen Arbeitgeberservice. Und 6 Kolleginnen und Kollegen sind allein dafür zuständig, Stellen zu besetzen, wo ausdrücklich nach schwerbehinderten Menschen gesucht wird. Das ist diese Anzeigeverpflichtung oder Stellenmeldungsverpflichtung von Arbeitgebern, die ja jede freie Stelle der Arbeitsagentur melden müssen. Und unsere 6 Personen vom Arbeitgeberservice bedienen ausschließlich diese Anfragen. Das war der frühere Paragraph 81 nach SGB 9. Ich meine, das ist jetzt der 164er, so aus dem Kopf.
Bin ich jetzt auch gerade erwischt. Okay.
So, aber auch diese Kolleginnen und Kollegen raten natürlich Arbeitgeber und erklären dann auch, wenn es in Richtung BEM geht, oh, wenden Sie sich doch bitte an diese profunden Fachdienste oder Beratungsdienste.
Ja, okay.
Sowohl für Arbeitgeber gut, wie auch für betriebliche Interessenvertretung. Mhm. Handicap hat die Stoßrichtung betriebliche Interessenvertretung zu unterstützen, zu beraten. Die bieten auch Seminare an. Mhm. Und BIHA, die Beratungs- und Inklusionsinitiative, hat die Richtung für Arbeitgeber. Mhm. Und über allem dürfen wir natürlich nicht vergessen, das Integrationsamt Hamburg.
Na klar.
Bietet auch Schulungen an zu BEM, ist auch Ansprechpartner.
Ja.
Soll ja auch, muss nicht, zu BEM-Beratungen hinzugezogen werden. Oder wenn ein BEM entwickelt wird. Das steht jetzt ausdrücklich in SGB IX drin.
Da muss man ja sagen, diese Projekte werden vom Integrationsamt bezahlt. Mhm. Und
aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.
Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. Genau. Und das ist schon eine tolle Geschichte. Ich weiß, dass diese insbesondere von den beiden Projekten, BH und Handicap, das sind echte Leuchtturmprojekte, ja, nach wie vor in Deutschland.
Nicht? Ja.
Als freie Beraterin komme ich ja auch in den Süden und Westen und Norden und überall hin. Und es ist einfach ein Mekka. Hamburg ist ein Mekka der Unterstützung.
Ja.
Wie kommt das eigentlich, dass das so hier in Hamburg sich so herausgebildet hat? Das lebt, steht und fällt ja in der Regel mit den Menschen, ne? Die da ein Interesse haben und die das pushen.
Auf jeden Fall. Ohne persönliches Engagement von Einzelnen oder Gruppen von Menschen funktioniert das meiste ja gar nicht.
Mhm.
Wenn wir das als Beispiel nehmen, eine Elterninitiative gründet sich, weil Kinder, die eigenen Kinder, eine Schwerbehinderung haben. Eine Körper- oder Sinnesbehinderung, nur mal als Beispiel.
Mhm.
Und die stellen Fragen, die engagieren sich, die kämpfen gegen Schulen und ich weiß nicht etwas, immer zum Wohle ihrer Kinder. Und sie werden immer mehr Experten, erst in eigener Sache. Aber dann können sie auch anderen wieder erzählen, ach, das kenne ich schon, guck mal, so haben wir das gemacht. Und entwickeln sich immer weiter, bis sie eines Tages ein Fachdienst sind. Einfach eine großartige Situation. Dann darf man aber auch nicht verkennen, Hamburg ist ein zugegeben sehr schöner, aber Stadtstaat. Wir sind kein Flächenstaat. Also kann man sich auch besser miteinander vernetzen, sich schneller erreichen. Und wenn man sich dann beschnuppert hat und merkt, ach, wir gehen ja in die gleiche Richtung, wir sind keine Konkurrenten, das ist auch ganz wichtig, das Gemeinsame zu erkennen, dann ist man schon zu zweit, zu viert, zu acht. Und so entwickelt es sich, dass Hamburg eben so eine gute Adresse ist. Das Zweite, am Beispiel gehörlose Menschen, ist Hamburg eine Hochburg in der universitären Ausbildung von Gebärdensprachdolmetschern.
Ja.
Ich erinnere mich, ich habe ja ein Jahr in diesem Jobcenter-Standort für schwerbehinderte Menschen gearbeitet, als es neu eingerichtet wurde, 2006. Dass, wenn ein gehörloser Kunde einen Termin hatte, kamen immer gleich 5, 6 Freunde mit. Mhm. Und die hielten Kaffeekränzchen im Wartezimmer.
Mhm.
Das okay. Muss man sich mal vorstellen, in einem Jobcenter-Standort. Unser Integrationsfachdienst mit seinen verschiedenen Varianten, also für psychisch erkrankte Menschen, für Menschen mit kognitiven Behinderungen und für Menschen mit Geistes- und Körperbehinderung, die bieten auch alle mit ihrem Personal Gebärdensprachkompetenz als Minimum an.
Mhm. Ja? Mhm.
Und so entwickelt sich einfach diese Unterstützung für Menschen mit Behinderung auf vielfältige Weise.
Ja, ja, und Sie haben diese Entwicklung viele Jahre begleitet und sind jetzt hier eben die Pressesprecherin bei der Arbeitsagentur. Und wie ich weiß, machen Sie hier auch ganz viel eben auf diesem Feld, weil Sie die Community so gut kennen und weil Sie da eben auch nach wie vor engagiert sind. An der Stelle könnte man mal auf eine Broschüre hinweisen für Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen.
Vielen Dank, dass Sie das ansprechen, Frau Richter. In der Tat, diese Broschüre, sie heißt Schwerbehinderte Menschen im Betrieb mit dem Untertitel Leistung und Hilfen zur Inklusion, ist ein Lieblingskind, auch meines Chefs und von mir. Denn vor Jahren, ich weiß nicht, 2013 oder 2014, fragte ich ihn mal, wir haben so viele einzelne Zettel, wollen wir die denn nicht mal in eine Broschüre zusammenführen? Jetzt nicht mit Hochglanz und bunten Bildern, sondern wirklich ganz schlank und übersichtlich Informationen bündeln, mehr nicht. Und er war sofort begeistert und sagte, das machen wir. Inzwischen, wie gesagt, haben wir Januar 2018 die 5. Auflage herausgegeben. Und es freut mich außerordentlich, dass zum Beispiel Handicap oder ARINET, der Integrationsfachdienst, diese Broschüre auch für Weiterbildung und Seminare verwenden.
Das kann ich bestätigen.
Das Herz, was ich früher als Schwerbehindertenvertretung an diese Menschen mit Behinderung hängte, habe ich natürlich trotzdem mitgenommen und die Auswirkungen und diese Leidenschaft für dieses Thema hat mich nicht verlassen. Und so finde ich das ganz schön, dass ich das mein Leben früher integriere in meine jetzige Arbeit hier in der Arbeitsagentur und natürlich auch durch den Chef dieser Agentur diese große Unterstützung erfahren.
Glücksfall.
Die Broschüre kann man natürlich kostenfrei auch bei mir bestellen.
Ja, ah ja, okay.
Die Pressesprecherinnen und Pressesprecher aller Arbeitsagenturen sind auch im Internet zu finden.
Nicht ganz so einfach sind andere Mitarbeiter so zu erreichen. Also so höre ich in meinen Seminaren, die bemängeln immer mal ein bisschen, dass die Erreichbarkeit der Mitarbeiter in den Jobcentern oder überhaupt, wenn man irgendwelche Informationen braucht. Man landet irgendwie in Callcentern, so die häufigste. Haben Sie da irgendwie einen Tipp, wie man das nochmal lebendiger machen kann oder direkter machen kann?
Sowohl einen Tipp wie auch eine Erklärung.
Okay.
Ich spreche jetzt für die Arbeitsagentur, nicht für das Jobcenter, obwohl es da auch ähnlich ist. Die Bundesagentur für Arbeit erhebt schon unternimmt seit Jahren Kundenbefragungen. Wie hat es Ihnen gefallen? Wie war die Qualität? Wurden Sie wertgeschätzt? Und, und. Das sind sehr strenge Maßstäbe und es wird natürlich auch quartalsweise ausgewertet. Und vor Jahren war immer wieder zu hören von den Kundinnen und Kunden, ich habe einen Beratungstermin bekommen, ich war pünktlich da und andauernd klingelte das Telefon. Darauf hat die Arbeitsagentur, also die Bundesagentur für Arbeit, reagiert und deswegen Service Center eingerichtet, um die Vermittlerinnen und Vermittler von diesen vielen Anrufen zu entlasten, damit diese halbstündigen oder längeren Gespräche auch wirklich für und mit dem Kunden genutzt werden können.
Ja.
Das ist also was ganz Entscheidendes. Und das funktioniert an sich auch. Ich kehre nochmal zurück zu dieser Broschüre. Da haben wir Kontakte angegeben. Wenn es zum Beispiel um Gleichstellung geht oder so, da ist eine E-Mail-Adresse drin. Wir haben einen Arbeitgeberservice, den ich ja auch ansprach. Auch da haben wir Telefonnummern, also persönliche Telefonnummern, damit Arbeitgeber auch wirklich einen direkten Draht zu unserem Service haben. Und dann weiß ich, Sie sprachen auch Inga an, dass wenn Menschen dort in der Begleitung sind, dass die Kolleginnen und Kollegen auch sagen, gib ihm eine E-Mail-Adresse, damit wir einen engen Austausch haben. Also es ist nicht mehr so, wir schotten uns ab, sondern ganz im Gegenteil, wir können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den persönlichen Kontakt zu terminierten Gesprächen oder in terminierten Gesprächen besser nutzen, ohne von vielfach Anrufen abgelenkt zu werden, wie, wo kann ich mich arbeitslos melden oder so banale Dinge. Die können im Vorwege über das Service Center auch erledigt werden.
Wissen die denn auch Bescheid? Also im Service Center, also wenn ich zum Beispiel die Nachfrage habe, wie mache ich die Gleichstellung oder so? Nee, die würden dann bei so einer Nachfrage, ich möchte eine Gleichstellung machen, wie mache ich das, wie gehe ich da vor, was darf ich da reinschreiben? Die würden dann sagen, ja bitte, hier haben wir eine Kontaktadresse für Sie. Oder wie würde das praktisch ablaufen?
Ja, also in unseren Service-Centern arbeiten keine externen Menschen, sondern das sind ausgebildete Menschen, die hier in der Arbeitsagentur mindestens eine Ausbildung absolviert haben. Oder auch ein Studium. Ne? Wir sind ja Arbeitgeber als Arbeitsagentur und bieten auch das duale Studium an. Also es sind immer dort Menschen an den Telefonen, die sich auch auskennen. Was sie natürlich nicht machen dürfen, am Telefon eine Beratung, das müssen sie ankreuzen oder jenes. Aber, um beim Beispiel zu bleiben, ich möchte mich gleichstellen lassen, was muss ich tun? Dann wird mit Sicherheit gesagt, da und da finden Sie das Formular oder wenden Sie sich in Hamburg an, so und so. Manches Mal, wenn die Beschäftigten dort im Service Center nicht ganz sicher sind, wen müsste ich denn jetzt in Hamburg ansprechen, dann fragen die auch bei uns in der Pressestelle an.
Ah ja.
Ja, das und das Thema, können Sie mir sagen, was ich da weiterlebe? Oder man übergibt es uns gleich. den ganzen Vorgang und dann können wir das auf ganz schnellem Wege hier in der Agentur weitergeben an die zuständigen Menschen.
Okay, gibt es eigentlich noch, by the way, gibt es noch den wunderbaren Herrn Sedlak, der da ja wirklich die Koryphäe war und hier in Hamburg wie ein bunter Hund bekannt ist, der ist irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund getreten?
Erstmal, ja, es gibt diesen wunderbaren Kollegen noch auf jeden Fall. Er ist natürlich sehr intensiv eingebunden. Man kann sich vorstellen, dass wir nicht im Personal schwimmen. Mhm. Und da muss sehr abgewogen werden, wie viel Freiraum kann man jemandem geben. Aber natürlich ist hier intern die Prämisse immer zuerst für unsere Kundinnen und Kunden. Mhm. Und wer darüber hinaus noch vielleicht zu einer Versammlung der schwerbehinderten Menschen gehen möchte oder was auch immer, muss man das eben nachrangig dann betrachten, weil unsere Kundinnen und Kunden haben da Vorfahrt. Da sind wir ganz egoistisch, okay, im Sinne unserer Menschen hier.
Ja, okay. Das Gleichstellung, das ist immer auch so ein Thema in den Beratungen. Das weiß ich also aus Erfahrung, dass da auch immer sehr viel Unsicherheit herrscht.
Es ist aber eigentlich ganz einfach. So werden Schwerbehindertenvertretungen ja auch geschult über das, ja, Integrationsamt. Um einen Arbeitsplatz zu erlangen oder einen neuen Arbeitsplatz, einen Arbeitsplatz zu erhalten oder einen neuen zu erlangen. Und das Ganze aufgrund der Behinderung.
Muss man sich einfach also einmal klar machen. So, ne?
Umstrukturiert, ja, wird, Firmenschließung, dergleichen.
Also es ist auch wieder ein Individualrecht sozusagen, also die Gleichstellung basiert, es ist eine individuelle Angelegenheit und eben die individuelle Beeinträchtigung steht im Vordergrund und nicht irgendwelche Strukturveränderungen.
Ganz genau. Und wie sich die anerkannte Behinderung, also man braucht schon einen Grad der Behinderung von 30 oder 40, um sich mit den schwerbehinderten Menschen gleichstellen zu lassen. Mhm. Und immer ist ausschlaggebend, wie wirkt sich die persönliche, die eigene Behinderung auf den Arbeitsplatz aus. Mhm. Habe ich einen Unfall erlitten und kann plötzlich nicht mehr das Arbeitstempo danach halten? Mhm. Oder aufgrund einer Krebserkrankung kann man nicht mehr in einem Großraumbüro sitzen und die Arbeitsleistung wird schlechter. Ja, immer wenn das auftritt, nicht nur eine Woche, es muss natürlich schon erkennbar sein, dass es einen Bezug zur Behinderung gibt, dann ist das fast ein Selbstgänger, dass die Arbeitsagentur sagen kann, ja, da ist für den behinderten Menschen die Gefahr doch groß, dass er aufgrund seiner Behinderung den Arbeitsplatz verliert.
Ja.
Ja, das ist ja so der Hauptgrund für eine Gleichstellung und um die Teilhabe am Arbeitsleben dann zu erwerben.
Ja. Genau, das ist auch das Stichwort, ne? Teilhabe am Arbeitsleben sicherzustellen. Aber wir haben bundesweit im Grunde genommen, da können Sie jetzt wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen, aber sei hier nochmal angemerkt, zumindest gefühlt, es wird immer schwieriger, eine Gleichstellung zu erlangen. Es wird häufig abgelehnt. Gleichstellungen werden in letzter Zeit häufig abgelehnt oder auch Verschlechterungsanträge werden abgelehnt. Gibt es da irgendwie eine Direktive, von der ich noch nichts gehört habe? Haben Sie davon was gehört?
Mitnichten. So eine Direktive gibt es gar nicht. Nochmal zum Sortieren. Gleichstellungsanträge werden bei den Agenturen für Arbeit gestellt. Und wenn es um eine Neufeststellung einer Schwerbehinderung geht, dann ist es zumindest hier in Hamburg beim Versorgungsamt. So, auch dort wissen wir nichts von einer Direktive. Mhm. Ich komme zurück zur Gleichstellung. Es gibt ganz klare Bestimmungen im SGB IX, wann eine Gleichstellung erteilt werden darf. In der genannten Broschüre Schwerbehinderte Menschen im Betrieb haben wir das auch nochmal ganz ausführlich mit aufgenommen. Wann keine Gleichstellung erfolgen darf. Insofern ist das nicht so ein gut Dünken, ach jetzt, ne, lehnen wir mal die nächsten 10 Anträge ab, sondern die müssen richtig geprüft werden. So, und wenn man keine Gleichstellung erhalten hat, also eine Ablehnung, dann kann jeder betroffene Mensch Widerspruch einlegen. Mhm. Und das landet dieser Widerspruch nicht bei den gleichen Menschen hier in der Agentur, sondern im Widerspruchsausschuss. Mhm. Ja, der Weg ist immer offen, bei allen Bescheiden.
Okay,
ja?
Das nehmen wir mal als handfesten Tipp auch nochmal mit. Und umso wichtiger ist es natürlich das, was wir vorher besprochen haben, wie ist dieser Antrag ausgestellt? Ne? Also wie ist der? Also stehen da die richtigen Gründe drin, warum man diese Gleichstellung braucht, eben um die Teilhabe am Arbeitsplatz zu...
Das ist ein bundesweites Formblatt, das kann man auch im Internet herunterladen. Man kann auch im Betrieb seine Schwerbehindertenvertretung fragen, ob die vielleicht ein Formular griffbereit hat. Man kann natürlich auch, das empfehlen wir auch, den anerkannt behinderten Menschen immer die Unterstützung der Schwerbehindertenvertretung zu suchen. Denn sie darf bei diesem ganzen Gleichstellungsverfahren natürlich beraten und begleiten. Und was muss ich wo ankreuzen? Das ist ein 6-seitiges Formular. Und wenn man dieses Formular abgeschickt hat, auch das kann die Schwerbehindertenvertretung einem abnehmen. Nur nicht die Unterschrift darunter. Das muss von dem Antragsteller selbst kommen. Und sobald ein Antrag auf Gleichstellung hier in der Agentur angekommen ist, verschicken unsere Kollegen eine Aufforderung zur Stellungnahme an die Schwerbehindertenvertretung, an den Betriebs- oder Personalrat oder eine Mitarbeitervertretung und an den Arbeitgeber. Wenn ein Antragsteller aber sagt, oh, das Verhältnis zu meinem Arbeitgeber ist so schlecht, ich möchte gar nicht, dass der erfährt, dass ich eine Gleichstellung beantrage, dann kann man das angeben. Ja, also in der Stellungnahme. Deswegen ist wieder wichtig, dass von Behinderung bedrohte Menschen oder behinderte Menschen sich auch an die Schwerbehindertenvertretung wenden. Die sollte das dann auch benennen können und macht auch in ihrer Stellungnahme den entsprechenden Verweis.
Ja, und das ist auch nicht schlimm, wenn BEM-Beraterinnen das wissen, nicht? Also, aber die haben ja immer, auch BEM-Beraterinnen können ja dann die Schwerbehindertenvertretung hinzuziehen aus den Betrieben, sollten sie sogar, wenn es sich um schwerbehinderte Menschen handelt.
Ja, genau. Noch ist es so, dass es sich um explizit schwerbehinderte Menschen handeln muss, aber man kann ja natürlich in seinem BEM-Verfahren auch aufnehmen, dass eine Schwerbehindertenvertretung schon eingeschaltet wird, wenn es um einen anerkannt behinderten Menschen, also gerade wenn nur von 30 oder 40 geht, oder wenn jemand einen Erstantrag zur Feststellung einer Schwerbehinderung stellen möchte, dass man sie da auch schon hinzuzieht. Das kann man alles vorab in diesem BEM-Verfahren regeln.
Genau, denn Menschen, die in einem BEM-Verfahren sind, waren ja langzeiterkrankt bzw. mindestens 6 Wochen krank. Und das sind zumindest dann auch immer potenziell von Behinderung bedrohte Menschen.
Ganz nicht? Genau.
Also,
ganz genau.
Ja. Frau Marquardt, was passiert eigentlich, wenn BEM-Berechtigte oder Langzeiterkrankte aus der Entgeltzahlung, aus der Krankengeldzahlung der Krankenkassen rausfallen, also nach 78 Wochen?
Dann, also ich bin da natürlich jetzt nicht die Fachfrau, aber so etwas allgemein versuche ich das jetzt mal zu beantworten. Wer kein Geld mehr hat, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, Miete zahlen und dergleichen, und auch immer noch krankgeschrieben ist, der kann dem Arbeitsmarkt natürlich nicht zur Verfügung stehen. Und deshalb ist der Gang zum Jobcenter hier in Hamburg, Teamarbeit Hamburg, unumgänglich. Da rate ich oder empfehle ich dringend, nicht zu warten, bis die erste Miete nicht mehr gezahlt werden kann, sondern frühzeitig sich dort beraten zu lassen. Wann muss ich einen Antrag stellen? Was brauchen Sie alles dafür? Wenn Sie damit warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist, dann wird die Not ja noch viel größer. Ja? Und dort sind auch sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen in dem Jobcenter, die einem da auch beraten können, Hilfestellung geben. Auf jeden Fall. So ein Antrag ist mehrseitig. Man muss Anlagen beifügen. Daraus ergibt sich natürlich, dass der nicht von heute auf morgen entschieden werden kann, sondern dass man da auch noch mal ein paar Tage Zeit braucht im Jobcenter. Deshalb die Empfehlung, frühzeitig Kontakt aufnehmen, sich einen Beratungstermin geben zu lassen und auch konsequent nachzufragen, bis wann muss der Antrag da sein, damit der Worst Case eben nicht eintritt.
Ja, und die beraten auch, unterstützen auch bei der bei dem Ausfüllen des Antrags oder geben da Hilfestellung, was da eigentlich gefragt wird?
Ich unterstelle das jetzt, ja. Weil hier in der Arbeitsagentur, wenn man dort einen Antrag auf Arbeitslosengeld 1 stellt, dann kann man das erstmal so weit, wie man es selber schafft, und dann in einem Beratungsgespräch dann vervollständigen lassen. Ich unterstelle, dass es im Jobcenter so genauso läuft. Mhm. Man möchte, im Jobcenter weiß man, dass die Menschen, die einen Antrag auf Arbeitslosengeld 2 stellen, in der Regel nicht kommen, weil sie mal so krass, oh, ich will jetzt mal ein halbes Jahr faul zu Hause sitzen, sondern da steckt in der Regel ganz große Not, persönliche Betroffenheit, Verzweiflung dahinter. Und es ist also ein Selbstverständnis vieler Beschäftigten dort zu sagen, wir sind die letzte Auffangmatte für diese Menschen. Und sie sollen aufgefangen werden. Jeder kann mal in eine Notlage geraten. Und wenn sie aufgrund von Krankheit ist, ist es ja umso schwieriger für diese betroffenen Menschen. Und da will man unbedingt helfen. Mhm. Es wurde so ein schöner Film über das Jobcenter, vom Jobcenter gedreht. Den kann man, glaube ich, im Internet nachsehen. Wir arbeiten für Hamburg. Sehr, sehr schöner Beitrag, ein Titel und auch der Film. Mhm. Das ist relativ neu.
Und wenn man denn in dieser Situation ist, wie Sie gerade zu Recht beschrieben haben, in die man ja nicht aus Spaß reingeht, kommt man da auch irgendwie wieder raus, oder?
Naja, wenn ich das so ein bisschen salopp formuliere, 2 Möglichkeiten. Der eine ist hoffentlich gesund zu werden und wieder eine neue Arbeit mit Unterstützung der Vermittlungskräfte im Jobcenter zu bekommen, wo die Gesundheit nicht mehr mitzieht, wäre dann der andere Weg in Rente. Erwerbsunfähigkeitsrente, Teilerwerbsunfähigkeitsrente oder frühzeitig wirklich in Altersrente zu gehen. Das muss man dann mit der Rentenversicherung klären.
Mhm. Genau. Ja. Okay. Ja, gut. Bevor man in der Rente landet und bevor man auch vielleicht in ALG 2 landet, also Hartz 4, gibt es da ja bestimmt auch noch Möglichkeiten, so zum Beispiel Umschulung. Wie sieht da denn im Moment gerade die Lage am Markt aus?
Also grundsätzlich haben wir momentan eine ganz hervorragende Arbeitsmarktsituation. Die Wirtschaft boomt, wir haben Höchstzahlen an sozialversicherungspflichtigen Stellen, es werden wirklich flächendeckend Fachkräfte gesucht. Man ist schon Fachkraft mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, mhm. Darf man nicht vergessen. Nicht nur Köche und Pflegekräfte werden gesucht, sondern inzwischen ist das wirklich breit gestreut. Wir sehen es daran, wie gut der Arbeitsmarkt, in unserem Jargon sagt, aufnahmefähig ist. Mhm. Also Arbeitssuchende und arbeitslose Menschen in die Betriebe zu bekommen. Dass jetzt auch die Arbeitslosenquote der schwerbehinderten Menschen sinkt. Mhm. Die ist sonst über die Jahre hinweg immer relativ konstant geblieben, aber sinkt jetzt. Mhm. Das ist natürlich ein ganz toller Effekt. Wenn wir jetzt mal die schwerbehinderten Menschen auf der einen Seite lassen, grundsätzlich ist aber Fortbildung und Qualifizierung für alle beschäftigten Menschen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Agenturen für Arbeit unterstützen, beraten Betriebe, überhaupt viel für die Qualifizierung zu tun. Das ist unser großes Pfund, auch für unsere gesamte Gesellschaft. Es gibt Programme dafür. Ein bekanntes ist zum Beispiel Wegebau. Genau. Etwas sperriger Name, hat nichts mit Pflasterstein und Wegebauen zu tun. Außer man interpretiert es so, Wegebauen zu besserer Bildung. Mhm. Immer mit dem Ziel, Arbeitskräfte zu halten, Arbeitslosigkeit auch zu verhindern und die Betriebe zukunftsfähig zu machen. Das geht nur über Bildung. Und das ist ein ganz großes Thema in den Arbeitsagenturen, wo wir auch gerne werben. Mhm. Ja. Es gibt auch einen Spätstarter, heißen die Zukunftsstarter, nennt man sie. Dass also jüngere Menschen, die 35 sind und keine Ausbildung haben, sogenannte gering Qualifizierte, auch noch über dieses Zukunftsstarterprogramm eine Ausbildung machen können, auch noch mit 35. Mhm. Auch da gibt es Unterstützung. Das ist alles erst einmal unabhängig von Schwerbehinderung. Wenn wir jetzt aber nochmal auf die schwerbehinderten Menschen in den Betrieben schauen, die, so wünsche ich von Herzen, trotzdem bei guter Gesundheit sind, trotz ihrer Schwerbehinderung,
ja.
Wenn innerbetrieblich Fortbildung oder Qualifizierung angeboten werden und da auch in einem Bereich, wo schwerbehinderte Menschen da auch tätig sind, ist es das einzige Mal, wo im SGB 9 diese Personengruppe ausdrücklich bevorzugt sind. Mhm. Denn sinngemäß heißt es, schwerbehinderte Menschen oder auch Gleichgestellte sind bei innerbetrieblichen Fortbildung oder Qualifizierung zu bevorzugen. Das müssten alle Betriebs- und Personalräte wissen, mhm. weil die ja in der Mitbestimmung sind, wenn es um Fortbildung oder Qualifizierung geht. Das nur so als kleinen Wink, früh das dann schon publik ist.
Ja, wie kann man Informationen zu dem Wegebau bekommen?
Auf jeden Fall hier Arbeitsagentur,
ja.
Also auch im Internet zu finden. Mhm. Man kann sogar im Service Center anrufen und fragen, wo finde ich Informationen zu Wegebau.
Mhm. Okay, und da kommt man noch relativ leicht auch ran. Also man lässt sich vorher beraten oder wie geht man da vor? Also ich habe jetzt da Interesse dran und denke, okay, will jetzt eine Ausbildung machen, dann gehe ich einfach hier ins in die Agentur. Und lass mich beraten.
Wegebau, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ist, glaube ich, nicht eine Ausbildung, sondern eben eine Qualifizierung und Fortbildung.
Ah ja.
Auf jeden Fall sich beraten lassen. Mhm. Und es muss natürlich mit dem Arbeitgeber zusammen auch sein.
Genau, Wegebau ist ein Beratungsprojekt. Und die gucken dann weiter, wie das geht.
Um das nochmal deutlich zu machen, wenn ich es wieder mal salopp formuliere, der Untertitel der Agentur für Arbeit heißt Beratungs- und Vermittlungsagentur. Also Beratung wird immer wichtiger, die Vermittlung natürlich auch. Mhm. Aber aufgrund der demografischen Entwicklung fehlen uns immer mehr Menschen, die unseren Lebensstandard gemeinsam hochhält, indem sie arbeitet oder arbeiten gehen. Und da ist Beratung immens wichtig. Mhm. Also wird in Zukunft noch wichtiger. Es gibt diese lebenslang begleitende Berufsberatung vor Eintritt ins Erwerbsleben und das Weitere ist im Erwerbsleben. Lebenslang begleitend.
Ja.
Ja. Insofern können wir nur dazu aufrufen, ist aus Sicht der Arbeitsagentur, lassen Sie sich beraten.
Mhm. Ist Ihnen sonst noch etwas wichtig zu diesem ganzen Themenbereich? Was sollten unsere Hörer noch wissen? Ist Ihnen da noch was wichtig?
Das ist jetzt wieder so meine persönliche Meinung. Was immer einem widerfährt, da ist es ganz besonders wichtig, sich frühzeitig Hilfe zu holen.
Mhm.
Nicht lange warten, sondern frühzeitig. Wenn man von der ersten Stelle keine Antwort findet, eine zweite suchen. Wenn man schon schwer behindert ist, immer den Kontakt zur Schwerbehindertenvertretung suchen, an der Jahresversammlung teilzunehmen im Betrieb, ne? die Schwerbehindertenvertretung ausrichten. Man ist dann besser informiert.
Mhm. Vernetzen.
Vernetzen ist ganz wichtig. Ja, das ist eigentlich so meine wichtigste Botschaft.
Gut, ja, bis hierher sind das die Fragen soweit gewesen, die ich an Sie hatte, liebe Frau Marquardt. Ich habe jetzt noch eine Standardfrage, die ich jedem meiner Interviewpartner, meiner Gesprächspartnerinnen stelle. Und zwar geht das zur Qualifizierung. So, Sie selbst machen Seminare, sind also auch in dieser Qualifizierung drin und haben da ganz bestimmt auch Ideen, wie aus Ihrer Sicht BEM-Verantwortliche beziehungsweise schwerbehinderte Vertrauenspersonen, auch wenn Sie nicht in einem festen BEM-Team sind, aber Sie sind ja immer auch Berater und Ansprechpartner. Was sollte so jemand auch mit dem Blick auf die Zielgruppe, nämlich Schwerbehinderte oder Erkrankte,
Mitarbeiterinnen, was sollen die so als Grundvoraussetzung mitbringen, um gut beraten zu können?
Empathie und Menschen mögen. Damit ist schon 80% des Weges gemacht.
Ja.
Dann gehört natürlich dazu, um gut beraten zu können, muss man nicht nur die Menschen mögen, man muss sie auch das Rüstzeug haben.
Mhm.
Man muss sich selber qualifizieren, auf dem neuesten Stand sein, eine ganz klare Position auch zu beziehen.
Mhm.
Wichtig ist auch, sich abgrenzen zu können. Menschen, die beraten, sind nicht zwangsläufig in Personalunion Mutter Teresa. Und das ist auch wichtig. Schon allein deshalb, damit man selber weiterhin gut beraten kann. Deswegen ist da eine Abgrenzung wichtig. Ich kenne Schwerbehindertenvertretungen, die sagen, wenn ich Feierabend gemacht habe, mein Bürotür schloss, lasse ich meine Schwerbehindertenvertretung im Büro und gehe als freier Mensch oder als Herr Müller oder Frau Schmidt so nach Hause und bin dann Mutter oder Großmutter oder was auch immer.
Mm, ja, das ist einfach eine Rolle, die man da auch hat und eine der vielen.
Ein Mandat, das man leben kann, mit Herzblut, aber man muss auch daran denken, sich selbst zu schützen, um die Kraft am nächsten Tag wieder zu haben, mit diesem Herzblut voranzugehen.
Das ist doch ein zauberhaftes Schlusswort, liebe Frau Marquardt. Ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses spannende, aufschlussreiche Gespräch. Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch, Frau Richter. Es hat mir großes Vergnügen bereitet.
Das war die 12. Episode des BEM-Podcastes. Verlinkungen und die angesprochene Broschüre für schwerbehinderte Menschen im Betrieb, die auch Beratungs-, Unterstützungsprojekte und Fachdienste aufführt, finden Sie in den Shownotes oder nehmen Sie direkt Kontakt mit Frau Marquardt auf. Sie schickt Ihnen dann gern die Broschüre. Die Mailadresse finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Diese Broschüre richtet sich nur an Hamburger oder auch im Hamburger Umfeld, aber ist jedenfalls regional ausgerichtet. Die nächste Episode können Sie dann ab dem 22. Februar hören. Das wird dann kein Interview werden, sondern ich möchte zunächst eine kleine Verortung des Rahmens vornehmen, indem wir uns in den nächsten Monaten bewegen wollen. Worum geht es da also bei diesen modifizierten Gesetzen des Bundesteilhabegesetzes, des Präventionsgesetzes und der Rentenanpassungen im Feld? Das heißt also, welche Auswirkungen hat das auf unsere Arbeit im betrieblichen Eingliederungsmanagement? Dazu werde ich gegebenenfalls auch aus meinen Gesprächen aus dem letzten Jahr mit Klaus Leuchter, dem Kenner der Community aus Schleswig-Holstein, ein langjähriger und sehr bekannter Akteur zu diesem Thema, mit der Professorin Katja Nebe und mit Professor Wolfhard Kote, beides Juristen aus der Uni Halle. Gegebenenfalls zitieren oder auch kleine Einspieler machen. Ich freue mich wie immer über Feedback zu dem, was Sie hier hören können. Gefällt es Ihnen, gefällt es nicht? Was kann anders gemacht werden? Was kann ich anders machen? Wenn Sie ergänzend zu diesem Podcast unseren Newsletter beziehen wollen, schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht. Dieser Newsletter erscheint nicht so häufig, 3 bis 4 Mal im Jahr und hat dann aktuelle Themen zum Inhalt. Wir informieren Sie darin aber auch über unsere Angebote, über unsere Seminare zum Fallmanagement gegebenenfalls und auch über unsere BEM-Doc-Software, eine begleitende BEM-Prozess-Software, die man gut einsetzen kann. Bleiben Sie bis zum nächsten Mal gesund und achten Sie auch auf sich. Bis bald.